Ghislaine Maxwell ist definitiv kein Opfer, sondern eine Täterin. Sie hat da auch so ein richtiges Muster entwickelt, beschreiben ja Opfer, dass sie sich so als eine Art Mutterersatz vielen dieser jungen Mädchen angeboten hat, die das von zu Hause vielleicht keine Nähe und Zuneigung und Aufmerksamkeit gewohnt waren, hat sich in deren Vertrauen eingeschlichen, um sie dann auszunutzen für die Zwecke, die Epstein von ihr wollte. Wieder einer dieser Skandale, wo offensichtlich nichts an ihm hängen bleibt. Also dieses Teflon-Gefühl, was man bei ihm hat, dass bei ihm alles schon eingepreist war, bevor er zum zweiten Mal ins Weiße Haus gewählt wurde, das ist schon ganz stark.
There is a new sheriff in town.
Der Sheriff ist zurück im Weißen Haus. Donald Trump 2.0. Mehr America First, mehr Konfrontation, eine ideologische Zeitenwende.
And we are just getting started.
Journalistin Angela van Brakel analysiert Macht, Mythen und Politik im neuen Amerika. Und sie erklärt, was dieser Kurs für Europa und Deutschland bedeutet. The Wild House. Das neue Amerika verstehen.
Herzlich willkommen. Sie steht im Zentrum des Skandals. Einige nennen sie die Zuhälterin, die rechte Hand. Andere die Strippenzieherin. Wieder andere vergleichen sie mit einem Raubtier, das verletzlichen jungen Mädchen auflauerte, sie manipulierte und zum Missbrauch servierte. In jedem Fall war sie die engste Vertraute und Ex-Partnerin des US-Investmentbankers Jeffrey Epstein. Hat junge Mädchen angeworben, dann zu ihm geführt. Wegen Beihilfe zum sexuellen Missbrauch an Minderjährigen wurde Ghislaine Maxwell verurteilt, verbüßt eine 20-jährige Haftstrafe. Und sie ist die einzige Person aus dem Dunstkreis des Sexualstraftäters, die im Gefängnis sitzt. Jetzt könnte sie zum Faktor X werden. Denn sie wird vom US-Kongress vernommen und weiß alles, auch über Kunden bzw. private Beziehungen von Epstein, einschließlich der zu Donald Trump. Aber genau auf seine Gnade hofft sie bei dem Ganzen. Wie gefährlich kann das alles für den US-Präsidenten werden? Auch mit Blick auf die Zwischenwahlen im November, die er nationalisieren möchte. Was genau das bedeutet und welche Folgen das hätte, auch darüber möchte ich sprechen. Und zwar mit einer Journalistin, die seit fast 8 Jahren aus den USA berichtet. Erst für den Tagesspiegel, jetzt für die Zeit. Hat auch schon mehrere Sachbücher über die amerikanische Politik geschrieben und wurde für ihre Auslandsberichterstattung ausgezeichnet. Ich begrüße Juliane Schäuble. Ganz herzlich willkommen bei The Wild House, Juliane.
Schön, dass ich da sein darf. Hallo.
Es ist ja eine Closed-Door-Deposition, eine nicht öffentliche Anhörung. Ghislaine Maxwell wurde per Video aus dem Gefängnis zugeschaltet und wir wissen, dass sie ihre Aussage verweigert hat. Zumindest erstmal, oder?
Das sagt sie so, ja. Sie sagt, beruft sich auf den 5. Verfassungszusatz und sagt, ich muss nichts aussagen, was mich selber belastet. Und ihr Anwalt hat gesagt, sie würde das nur tun, wenn der Präsident sie begnadigt. Damit pokert sie natürlich. Sie hat Antworten auf alle möglichen Fragen, die sich die ganze Welt stellt, auf drängende Fragen, auf Fragen von Opfern und Opferfamilien, die auch nochmal Briefe geschrieben haben jetzt im Vorfeld dieser Anhörung. Aber sie will eben für sich mehr herausholen. Außerdem muss sie sich nicht selbst belasten. So ist das ja im Recht vorgesehen. Und sie spielt da auf Zeit. Sie hofft drauf, dass Trump sie begnadigt, oder sie hofft drauf, dass doch noch ein Gericht sagt, dass sie doch mehr Opfer als Täter ist. Aber bislang zeigt sie sich nicht kooperativ.
Und wie wahrscheinlich, wie realistisch ist es, dass sie von Donald Trump begnadigt wird?
Ich glaube fast, das kann er sich nicht leisten. Dass in seiner eigenen MAGA-Bewegung ist dieser Wunsch, dass jetzt endlich mal alles auf den Tisch kommt und aufgeklärt wird, so stark, dass wenn er jetzt quasi die Kronzeugin, die wichtigste Zeugin in diesem ganzen Skandal, die Mittäterin, einfach so begnadigt, würde das, glaube ich, keiner verstehen. Und deswegen, er möchte das Thema vom Tisch haben. Er hat jetzt ja auch in der vergangenen Woche gesagt, dass die Vorladung der Clintons, dass ihm das gar nicht im Grunde in den Kram passt. Er muss wahrscheinlich fürchten, dass die Demokraten ihn auch irgendwann vorladen in dieser Causa, wenn sie jemals wieder die Mehrheit stellen im Kongress. Und so möchte er eigentlich mit dem Thema gar nichts zu tun haben. Er wird aber das Thema nicht los. Gleichzeitig, das ist eine der Fragen, die wir ja rauf und runter diskutieren, ist das wieder einer dieser Skandale, wo offensichtlich nichts an ihm hängen bleibt. Also dieses Teflon-Gefühl, was man bei ihm hat, dass bei ihm alles schon eingepreist war, bevor er zum zweiten Mal ins Weiße Haus gewählt wurde, das ist schon ganz stark.
Ja, da kommen wir gleich auch nochmal zu sprechen, aber sprechen wir vorher nochmal über die Clintons, die hast du ja gerade angesprochen. Also es gibt ja Verbindungen zwischen Bill Clinton und Jeffrey Epstein, die rücken auch immer wieder in den Fokus. Jetzt wollen die Clintons also öffentlich aussagen, weil sie das wollen oder weil sie das müssen?
Also sie haben sich ganz lange dagegen gewehrt, weil sie gesagt haben, sie haben schon unter Eid ausgesagt. Also sie haben dem Ausschussvorsitzenden ihre Aussagen unter Eid zukommen lassen. Die Republikaner drängen aber drauf, die Clintons da auch vorzuführen. Trump versucht seit Monaten, die Republikaner versuchen das zu sagen. Schaut mal her, das mit dem Clinton ist doch viel schlimmer. Der war doch viel enger mit dem befreundet. Gleichzeitig sagt selbst Trumps Stabschefin Susie Wiles, dass nach allem, was sie gesehen haben, weder Trump noch die Clintons belastet werden. Hillary Clinton taucht überhaupt nicht auf bisher in den bekannten Akten. Und doch wollen die Republikaner das Clinton-Thema hochhalten, weil man bei Clinton immer irgendwie auch an Sexskandal denkt. Das geht auf die Affäre mit Monica Lewinsky zurück, wo er ja auch nicht von Anfang an die Wahrheit gesagt hat, sondern immer nur dann, wenn er musste. Jetzt sollen sie vor dem Kongressausschuss aussagen und sie sagen, dann machen wir es doch gleich öffentlich. Dann sollen die Amerikaner auch wirklich sehen, was wir zu sagen haben. Dagegen wehren sich die Republikaner aber noch.
Warum wehren sich die Republikaner da noch?
Weil sie gute Argumente auf ihrer Seite haben. Es gibt bisher keinen Vorwurf, dass er sich hat was zu Schulden kommen lassen. Wie gesagt, sie taucht gar nicht auf. Das heißt, sie könnte auch die Frage stellen, was soll das eigentlich alles? Die ehemalige Außenministerin, die gegen Trump ja kandidiert hat 2016, warum wird sie jetzt vorgeladen? Das ist schon eine Racheaktion und eine Ablenkungsaktion. Das könnte er ganz klar so sagen. Bill Clinton ist rhetorisch sehr, sehr stark und hat dann eben auch eine Aussagekraft. Das wird im Zweifel keinen im MAGA-Lager überzeugen, aber es gibt ja genügend andere Wähler noch in diesem Land.
Ja, und es gibt ja momentan fast jeden Tag neue prominente Namen, die irgendwie verwickelt sein sollen und die sorgen dann für Schlagzeilen weltweit, inzwischen ja auch mehr und mehr in Europa.
Ja, und man hat fast das Gefühl, es sorgt auch in Europa mehr für Aufregung, als es derzeit in Amerika tut. Natürlich sind manche dieser Verbindungen neu. Das wusste man vorher nicht. Es werden ja unglaublich viele Akten gerade öffentlich zugänglich gemacht. Und in Amerika hat man das Gefühl, es ist alles schon so ein bisschen, die Leute wollen gar nicht mehr so wahnsinnig viel darüber hören. Also da muss dann schon nochmal so ein richtiger Knaller kommen. Und in Trumps Umfeld tritt kaum jemand zurück, wenn ein Skandal passiert. Denn das ist sozusagen, das hat man alles sich schon abgewöhnt durch die ganzen letzten Jahre. Ein Skandal ist nicht mehr automatisch etwas, weswegen Trump abgestraft wird oder weswegen er jemanden fallen lässt.
Eine Frage, die sich sicherlich viele stellen, ist, wie kann es denn eigentlich sein, dass nur sie, also nur Ghislaine Maxwell, hinter Gittern sitzt? Die Opfer haben ja auch immer wieder ausgesagt, dass neben Jeffrey Epstein eben auch andere Männer ihnen sexuelle Gewalt angetan hätten.
Es gibt eben bisher keine zu Ende geführten Ermittlungen des FBI, die eine andere Person ins Gefängnis bringen würden. Es gibt Menschen, die wie der Handelsminister Lutnick jetzt auf einmal überführt werden, dass sie über den Zeitpunkt, wann sie mit Epstein noch Kontakt hatten, nicht die Wahrheit gesagt haben. Das heißt, da kommt ein moralischer Druck auf, aber nicht automatisch ein strafrechtlicher Druck. Das heißt, in Europa ziehen sich jetzt, oder auch aus anderen Bereichen an Universitäten, ziehen sich bestimmte Personen zurück, weil der moralische Druck hoch geworden ist, aber nicht automatisch ist ihnen strafrechtlich was nachzuweisen. Das ist die große Frage. Was gibt es noch alles in diesen Akten? Vieles ist ja geschwärzt. Seit dieser Woche hat aber jetzt auch der Kongress, haben die Kongressabgeordneten Zugriff auf diese geschwärzten Teile der Akten. Also es wird schon noch spannend bleiben, was kommt noch alles bei raus. Stand jetzt gibt es keine strafrechtlichen Ermittlungen gegen andere Personen.
Ja, du hast gerade angesprochen, dass die Kongressabgeordneten jetzt eben auch die Einsicht in die Epstein-Akten bekommen, und zwar in die ungeschwärzten. Was genau ist da zu erwarten? Wovon gehst du aus?
Das ist ein bisschen Spekulation, fürchte ich. Ich glaube, vieles ist tatsächlich geschwärzt worden, um die Opfer zu schützen. Der Verdacht derjenigen, die deutlich mehr dahinter vermuten, ist, dass da auch Personen geschützt wurden, Freunde von Epstein, die jetzt immer noch mächtig sind, aus den Eliten, auch von Medien, gibt es Leute, die dann daran kein Interesse hätten, dass das rauskommt. Da ist so unglaublich viel Spekulation dabei, dass ich, solange ich nicht mehr weiß, auch nicht spekulieren möchte, weil da, es kommt jetzt auch das muss man allen Zuhörern auch sagen, es kommen auch unglaublich viele Falschinformationen raus und verbreiten sich. Und das ist eine solche Arbeit, die investigative Journalisten hier weltweit vornehmen, aber vor allem in Amerika, das geht auch nicht von einem Tag auf den anderen. Und es muss seriös sein, es muss rechtlich, man muss aufpassen, dass man nicht Leute in Verruf bringt, die vielleicht tatsächlich nur, in Anführungsstrichen, Geschäfte gemacht haben mit Epstein, der ja weltweit vernetzt war.
Absolut. Und wir erinnern uns, der Vize-Justizminister, der früher mal Donald Trumps persönlicher Anwalt war, ist vor wenigen Monaten zu Maxwell ins Gefängnis gegangen und hat sie auch schon befragt, ne? Dabei soll sie Informationen über 100 Personen übermittelt haben. Kritiker haben damals gesagt, dass Beweismittel und Aussagen so eben verfälscht werden könnten, dass man ihr quasi unter der Hand einen Deal geben würde, dass sie dann gegen alle möglichen Leute aussagt, außer eben gegen Donald Trump beispielsweise, und er sie dann begnadigt. Gibt es da jetzt eigentlich einen Zusammenhang zu der Aussage gegenüber dem US-Kongress? Also, dass sie da jetzt aussagt? Oder wie kam es denn eigentlich dazu?
Also, der Ausschussvorsitzende ist heute gefragt worden von den Journalisten, ob sie wegen politischen Drucks nicht aussagt, also ob man sie sozusagen sagt, du darfst es nicht sagen, oder ihr gedroht hat. Da hat er gesagt, davon weiß er nichts. Er hätte ihr geraten, auszusagen. Wir wissen nicht genau, was sie besprochen haben. Wir wissen, dass sie in einem Gefängnis sitzt, wo die Sicherheitsauflagen nicht besonders streng sind. Wenn man zurückdenkt, wie Epstein damals nach der ersten Verurteilung und freikam, weil es einen Deal gegeben hat, dann kann man nur hoffen, dass das nicht wieder passiert. Denn Ghislaine Maxwell ist definitiv kein Opfer, sondern eine Täterin.
Wie genau sehen denn eigentlich ihre Haftbedingungen aktuell aus? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Es gibt da immer mal wieder Berichte in amerikanischen Medien. Ich erinnere mich an einen Artikel in der New York Post. Da war die Rede davon, dass sie in der Rechtsbibliothek arbeitet, dass sie eine richtig strukturierte Routine entwickelt hat, Yoga-Stunden nimmt, sich fit hält, einen Wirtschaftskurs unterrichtet, joggen gehen kann, die Haare sehen gut aus, gefärbt und so weiter. Also daraus liest sie schon so ein bisschen, sie ist nicht in einem Drecksloch sozusagen, sondern sie ist schon ganz gut untergebracht. Natürlich will man sie zur Kooperation bringen. Ich glaube, alle, die nichts zu befürchten haben, haben ein riesiges Interesse daran, dass sie ihr Wissen weitergibt. Ob man es damit erreicht, ist, glaube ich, eine offene Frage.
Ja, aktuell ist ja ihre Freilassung auf 2037 angesetzt. Sie wäre dann 75 Jahre alt. Also was glaubst du, welche Chancen hat sie, dass sie vorzeitig aus dem Gefängnis freikommt?
Also es gibt ja immer diesen Punkt gute Führung, wenn jemand sich sozusagen gut anstellt. Ich glaube in ihrem Fall und angesichts dessen, dass eben auch sonst nicht mehr viele bestraft werden wahrscheinlich und Epstein nicht mehr lebt, die Vorstellung, dass sie irgendwie 10 Jahre früher rauskommt, die erscheint einem schwer vorstellbar. Aber es ist offensichtlich ihr Fokus, so schrieb das damals die Reporterin der New York Post, die mit Leuten aus ihrem Umfeld gesprochen hat, und sie bereitet sich darauf vor, so schnell wie möglich da rauszukommen. Ob sie was hat in der Hand, womit sie mächtige Menschen wie den US-Präsidenten erpressen kann, das kann man auch nur spekulieren, das wissen wir nicht, aber sie bleibt eine der wichtigsten Figuren in diesem Skandal.
Dann lass uns noch mal auf die Person Ghislaine Maxwell schauen. Sie kennt sie ja alle, Präsidenten, führende Unternehmer. Sie hatte ja selbst Kontakte ins britische Königshaus. Was wissen wir noch? Sie wurde als 9. Kind geboren. Ihr Vater ist der britische Verleger und Politiker Robert Maxwell. Sie studierte in Oxford. Was ist denn auch noch über die Beziehung zu Epstein bekannt?
Also sie war seine Lebensgefährtin und dann war sie es irgendwie nicht mehr so richtig, aber sie war seine Geschäftspartnerin und hat nicht nur ihm beim Missbrauch geholfen, sondern nach Aussagen der Opfern zum Teil auch mitgemacht. Sie hat da auch so ein richtiges Muster entwickelt, beschreiben ja Opfer, dass sie sich so als eine Art Mutterersatz vielen dieser jungen Mädchen angeboten hat, die das von zu Hause vielleicht keine Nähe und Zuneigung und Aufmerksamkeit gewohnt waren, hat sich in deren Vertrauen eingeschlichen, um sie dann auszunutzen für die Zwecke, die Epstein von ihr wollte. Und das ist das Perfide daran, dass sie sozusagen dieses Vertrauen missbraucht hat, dieser Mädchen, die vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben jemandem wieder vertrauen wollten und dann wirklich an die falsche Person gekommen sind. Sie hatte ein unglaubliches Netzwerk, von dem dann auch Epstein ja profitiert hat. Sie ist ja auf vielen der Fotos zu sehen. Sie hat sich nicht von ihm entfernt, als er seinen Missbrauch betrieben hat, sondern wie gesagt auch dabei mitgetan.
Ja, und jetzt heißt es ja auch, dass sie über einen deutschen Presseausweis verfügt hat, obwohl keine journalistische Tätigkeit von ihr bekannt ist. alles. Wie geht das denn?
Das ist auch noch so eine Frage, die beantwortet werden muss, die vielleicht auch von unseren Organisationen beantwortet werden muss. Also ein Journalistenausweis, so beschreibt sie das ja auch, bringt ihr oder hat ihr dabei geholfen, auf bestimmte Veranstaltungen zu kommen, an bestimmte Personen näher ranzukommen. Warum sie den hat und wie sie den bekommen hat, ist eine schöne Recherchefrage. Wenn ich es richtig verstanden habe, sagen dazu die Organisationen, die diesen Ausweis ausgegeben haben, nichts weiter, weil vielleicht gar nicht so genau geprüft wurde, was sie eigentlich macht. Aber da habe ich keine Details dazu. Das ist nicht mein Recherchefeld in Berlin. Aber ich würde es auch gern wissen, wie sie es bekommen hat.
Vielleicht erfahren wir es irgendwann nochmal. Und sag mal, schauen wir mal auf die verschiedenen Intentionen der Demokraten und der Republikaner. Die Demokraten machen ja immer wieder Druck, dass eben alle Dokumente öffentlich gemacht werden sollen. Was genau erhoffen die sich davon? Die Rede ist ja auch immer wieder von Geheimdienstverbindungen von Jeffrey Epstein zum russischen oder israelischen Geheimdienst.
Ja, spekuliert wird da unglaublich viel. Da sitzen auch ganz viele Journalisten dran, um zu schauen, was da dran ist. Dass die Demokraten sich erhoffen, ist natürlich, glaube ich, die Smoking Gun für Donald Trump, dass man ihm doch nachweisen kann, er ist einfach unglaublich oft mit Epstein zusammen gewesen, dass man ihm nachweisen kann, dass er strafrechtlich was getan hat oder sowas Schlimmes, dass es die amerikanische Öffentlichkeit doch noch verstört. Ich bin nicht sicher, dass sie das erreichen werden. Ich bin nicht sicher, dass es die Smoking Gun gegen Trump gibt. Man kann es sich wunderbar vorstellen, dass es so ist. Die Fantasie reicht dafür bei Trump, bei allem, was er sonst so schon getan und gesagt hat und wofür er auch strafrechtlich belangt wurde. Aber dass man es sozusagen auch noch in den Zusammenhang mit Geldwäsche und Erpressung und dem Russia Hoax, der Russland-Affäre bringt, das wäre natürlich der ganz große Knoten. Ich glaube, da wird noch ganz viel Recherchearbeit reingehen müssen, ob man da was findet und was es ist, das können wir heute noch nicht sagen.
Und die Republikaner, was ist deren Ziel?
Die sind gespalten. Wir erinnern uns an die Abgeordnete Marjorie Taylor Greene, die ehemalige Abgeordnete seit Anfang Januar, die ja exemplarisch für die MAGA-Bewegung steht, die von dieser Verschwörungstheorie ja seit Jahren darüber geredet hat, dass es sowas passiert. Natürlich nicht mit Trump im Zentrum dieses Skandals, aber mit allen möglichen anderen Angehörigen von Eliten und elitären Einrichtungen und Wirtschaftsbossen und Universitätsprofessoren und weiß was ich was. Also die haben auf die Veröffentlichung gedrängt. Trump hat dann auf einmal gebremst. Auch, glaube ich, weil ihm das Thema, also man kann immer sagen, das Thema kann überhaupt nicht angenehm für ihn sein, weil er einfach diese Nähe zu Epstein hatte, hat er sich vielleicht wirklich auch was zu Schulden kommen lassen, weswegen er vor Gericht landen könnte irgendwann. Und er möchte aber am liebsten auch über die Themen selber setzen. Also Trump möchte die Agenda setzen. Trump möchte über seine positiven Nachrichten reden und nicht was über die in der Vergangenheit. Und da wollen ihm manche Republikaner dabei helfen und andere drängen eben drauf, dass man da aufklären muss, weil einem sonst möglicherweise Teile der Basis wegbrechen. Der große Riss, den manche erwartet haben, der ist bisher noch nicht zu sehen. Es gibt natürlich Leute in der MAGA-Bewegung, die sich jetzt darüber abgewendet haben, wie Marjorie Taylor Greene, aber viele stehen auch noch zu Trump. Und man kann ja nur sagen, er ist wiedergewählt worden im vergangenen Jahr, trotz allem, was man über ihn wusste und was er getan hat in den Jahren zuvor.
Du hast eben die Demokraten angesprochen, die sich die Smoking Gun gegen Trump erhoffen. Also es ist ihm ja immer gelungen, seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen, sein ganzes Leben. Er hat 7 Pleiten überlebt, 10 Prozesse. Er ist der erste verurteilte US-Präsident in der Geschichte. Also wahrscheinlich, wenn einer sowas überstehen kann, dann wahrscheinlich auch nur Donald Trump. Aber welchen Einfluss können die Epstein-Akten denn auf die Midterms haben, die Zwischenwahlen, die im November anstehen?
Das hängt ein bisschen davon ab, was jetzt noch rauskommt. Also ich finde es schon ganz spannend, was die Kongressabgeordnete sagen, die geschwärzten Teile anschauen können. Da kann noch was passieren. Tendenziell haben wir hier dieses komische Gefühl, dass es die Amerikaner gar nicht so arg interessiert wie die Europäer zurzeit oder weniger interessiert. Ich glaube, es liegt an der Reizüberflutung, an der Erschöpfung, die mit Trump einhergeht. Wenn wir nur überlegen, was im Januar alles passiert ist und auf wie vielen Baustellen wir uns da bewegt haben, kann man es irgendwie auch verstehen. Es hängt aber auch, glaube ich, davon ab, welche anderen Personen noch betroffen sein könnten. Also natürlich sind Trump und jemand wie Clintons, das sind immer die großen Namen, auf die alle schauen. Aber das ist Netzwerk, das haben wir ja gelernt in den letzten Jahren, ist und auch in den letzten Tagen und Wochen noch mal ganz verstärkt, ist einfach so gigantisch. Es Das macht einen ja fassungslos, wer alles wie lange kein Problem mit diesem Mann hatte. Wie gesagt, immer der Unterschied vor der Verurteilung, nach der Verurteilung. Wer hatte da noch mit ihm Kontakt? Wer hat sich von ihm finanziell unterstützen lassen oder hat ihn sogar unterstützt? Da gibt es noch viele nicht so schöne Geschichten zu erzählen.
Was hat dich da am meisten fassungslos gemacht bisher?
Im Grunde immer dann, wenn man den Opfern zuhört. Und das hätten wir, sollten wir auch ganz viel tun. Das ist gerade auch manche dieser Fotos, diese vermeintliche Normalität, die man da drauf sieht. Da sitzen irgendwie 3-4 Männer am Tisch und unten krabbelt eine halbnackte Frau. Das ist so, dass das Horrende daran ist, das Schreckliche daran ist ja auch, dass oft gerade jetzt diese Bilder so ins Netz jetzt gestellt wurden. Eigentlich ist das ja nicht der Weg, Aufklärung zu betreiben. Es gibt oft keine Daten zu den Fotos. Man weiß nicht, wer die Personen sind, natürlich, weil es auch Opferschutz gibt. Aber auch der ganze Zusammenhang fehlt dann. Und das ist schon nochmal, also dieser Schock dieser letzten Tage, der ist, glaube ich, schon nochmal enorm. Aber einfach auch dieses Netzwerk, wie viele Leute man die immer die Frage stellt, was hatte dieser Mensch, außer Geld und Einfluss und die besten Partys oder was weiß ich, aber warum haben sich so viele Menschen von ihm angezogen gefühlt? Der muss ja dieses abgrundtiefe Übel da irgendwie in sich drin gehabt haben, die ganze Zeit auch. Also das ist für mich schwer verständlich.
Absolut. Und was für Kreise das alles noch zieht, ein großes Fragezeichen. Auch welchen Einfluss eben das auf die Zwischenwahlen haben wird. Keine 9 Monate vorher bringt der US-Präsident jetzt eine Nationalisierung ins Spiel, was die Wahlen angeht. In einem Podcast hat er so klar gemacht wie nie zuvor, die Wahlen auf Bundesebene zu regeln. Also Republikaner sollen an 15 Orten, gemeint sind wahrscheinlich 15 Bundesstaaten, die Wahlen an sich ziehen. Bevor wir gleich auf die rechtliche Seite schauen, was würde das denn ganz konkret bedeuten?
Also es geht eigentlich nicht, weil das Wahlrecht auf, also die Bundesstaaten ganz viel Macht haben bei der Ausrichtung von Wahlen. Es ist ja auch immer so ein Pro-Seminar, was man da absolviert, wenn man sich in diese Wahlen einarbeitet, weil jeder Staat andere Regeln hat, andere Vorwahlen, andere Ausführungen etc. Er hat aber mit dieser Aussage, er möchte sie nationalisieren, den Verdacht erregt, dass er von bundesstaatlicher Seite aus Vorrichtungen treffen möchte. Da gibt es den SAFE Act, den die Republikaner im Repräsentantenhaus verabschiedet haben. Das würde erfordern, dass die Menschen sich ausweisen, wenn sie wählen gehen. Und da ist schon die Sorge, dass er sich da einmischt auf eine unzulängliche Art und Weise und möglicherweise noch Schlimmeres im Sinn hat, wenn es dann darum geht an die Auszählung und wenn es darum geht, dass das Wahlergebnis vielleicht ganz, ganz knapp ist und über die Briefwahl noch Wahlstimmen für die Demokraten eintreffen und er dann sagt, die zählen nicht mehr. Also dass er sozusagen in den Wahlprozess und in die Auszählung eingreifen wird.
Ja, aber er will ja auch noch weitere Änderungen, oder? Das Briefwahlrecht abschaffen, die Wählmaschinen abschaffen. Kritiker sehen ja hier den Versuch, die Zwischenwahlen in irgendeiner Weise zu seinen Gunsten ausgehen zu lassen. Du auch?
Dass er das möchte, die Gefahr sehe ich. Das hat er uns ja auch beim letzten Mal gezeigt. Da hat er ja sogar seine Anhänger dazu aufgefordert, zu verhindern, dass die Macht übergeben wird. Das darf man nicht vergessen, auch wenn er es anders darstellen möchte. Also es gibt sozusagen die Einschüchterung davor, dass man sagt, ach, das wird viel zu umständlich wählen zu gehen, dass sich vielleicht davon Menschen abschrecken lassen. Es gibt jetzt dieses Szenario, was jetzt gerade so ein bisschen kursiert, das Nightmare-Szenario, das, wie ich gerade versucht habe zu beschreiben, es ganz, ganz knapp ist in der Wahlnacht und die Republikaner, weil das ja so ganz lange dauert mit der Stimmauszählung, vorne liegen. Und dann, so war das ja 2020 auch, dann am Anfang heißt es dann oft, die Republikaner liegen vorne. Das sagt aber gar nichts aus, weil es viele Bundesstaaten noch fehlen. Und in dieser Phase, er dann eben erklärt, die Republikaner haben gewonnen und alle Wahlzettel, die jetzt noch eintreffen über die Briefwahl zum Beispiel, die gelten nicht mehr. Und dass dann Proteste ausbrechen und wenn die Proteste ausbrechen, er sozusagen das Militär einsetzt, um dann die Wahlstimmen Behälter einzukassieren und zu beschlagnahmen. Und dann herrscht natürlich ein totales Chaos. Das ist wirklich das absolut schlimmste Szenario, das man aber irgendwie so ein bisschen mitdenkt in den letzten Tagen, wenn man sieht, wie sehr er ganz bewusst versucht, den demokratisch wählenden Bundesstaaten da seinen Willen aufzudrücken. Und auch so ein Beispiel aus den letzten Tagen war ja, als seine Justizministerin Pam Bondi einen Brief geschrieben hat an den Gouverneur von Minnesota, inmitten dieser Unruhen, die nach den zwei Toten in Minneapolis ausgebrochen sind, und gesagt hat, wir tun nur dann deeskalieren, wenn ihr uns eure Wahlunterlagen, also ganz viele Informationen über die Wähler zukommen lasst, weil sie immer, die Republikaner immer mit dieser Unterstellung hausieren gehen, da wählen ganz viele, die gar keine amerikanische Staatsbürgerschaft haben, weil eben nicht genügend gefragt wird. Also das ist unglaublich viel gerade so am entwickeln, und da müssen wir sehen, wo es hinführt.
Teil des Nightmare, des Albtraum-Szenarios. Juliane Schäuble, besten Dank für das Gespräch.
Gerne. Schönen Tag noch.
Das war die aktuelle Folge von The Wild House. Die nächste gibt es kommenden Dienstag, also spätestens kommenden Dienstag. Im Falle von Breaking News melde ich mich selbstverständlich früher zurück. Abonniert den Podcast gerne, wenn er euch gefällt. Über Wünsche, Anregungen oder Kritik freue ich mich sehr. Schreibt mir einfach an podcast@angelavanbrakel.com.
Journalistin Angela van Brakel analysiert Macht, Mythen und Politik im neuen Amerika. The Wild House. Das neue Amerika verstehen.
Ein All Ears on You Original Podcast.